Das ist ein Radio 1 Podcast. Mehr Informationen auf radio1.ch. Doppelpunkt wird Ihnen präsentiert von der IM43 AG. In Immobilienfragen beraten wir Sie individuell, kompetent und aus einer Hand. www.im43.ch.
Das ist der Doppelpunkt heute. Der letzte Teil in unserem Wahlkampf-Special. Zwei Favoriten im Ständeratswahlkampf. Rudi Nose von der FDP und der Hans-Uli Vogt von der SVP. Mit Ihnen unterhalten sich im Verlauf dieser Stunde Roger Schawinski.
Den kein Mensch braucht und das Plastikobst, von dem du dich optisch ernährst. Das alles kommt mit. Und du auch. Das Klavier, auf dem du nicht spielen kannst. Der Abwasch, den du immer verschiebst. Und die Schokolade, die du in Krankenhausmengen verbrauchst.
Bei mir ist der Rudi Nose, und was er will, das wollen wir herausfinden. Er war jetzt ja 12 Jahre im Nationalrat gewesen, hat er, glaube ich, jetzt ein bisschen gestunken. Also ich meine, hast du es einfach gesehen. Jetzt willst du die nächste Stufe machen, oder Rudi, oder?
Ja, es wäre sicher spannend, im Ständerat zu sein. Dort kannst du einiges mehr bewirken. Und der Kanton Zürich hat ja ganz grosse Probleme und Fragestellungen. Und das ist wichtig, dass wir die für die Schweiz lösen können. Und da brauchst du eine starke Person im Ständerat.
Aber im Ständerat hat man das Gefühl, Zürich kommt immer irgendwie unter die Räder. Weil alle sagen, die reichen Zürcher, die mit der Zürich-Schnurren. Du bist zwar ein Glarner, aber trotzdem wirst du dann Zürich vertreten. Die werden eigentlich dort ein bisschen abgewatscht.
Also es ist klar, wenn man zu kurzfristig auftritt und zum Teil klar arrogant auftritt, dann hast du schwer mit Mehrheiten. Wenn du aber strategisch schaffst und in langen Geländekammern überblickst und gut schaffst, dann schaffst du es. Ich habe ja den Innovationspark auf Zürich gebracht, einstimmig praktisch.
Ist das so? Ja. Es gibt ja zwei Leute, die sagen, es sei ihre Idee gewesen, du und Martin Bäumle. Alle sagen, es sei meine Idee gewesen.
Also gut, es ist ja so, dass wenn etwas erfolgreich ist, hat es immer viele Väter, ja. Hast du eine Mehrheit haben. Und es ist ja so, dass in Dübendorf hat man das Projekt schon mal früher nicht diskutiert. Ich habe es einfach 2004 dann aufgenommen und auf die nationale Ebene genommen und seit 10 Jahren daran gearbeitet, dass man es auf Dübendorf bringen kann.
Mhm. Du bist ein Karrierist, das kann man, glaube ich, sagen. Du kommst aus dem Glarnerland, hast sogar Nachteile gehabt. Ich glaube, du warst Legastheniker gewesen. Mhm. Also unglaubliche Nachteile. Du bist sehr erfolgreich geworden in der Wirtschaft, hast ein Unternehmen von 500 Leuten und eigentlich jetzt kann man sagen Vollamt Politiker, weil du hast ein eigenes Büro und so. Die Bude läuft von alleine, hat man das Gefühl. Aber jetzt gerade bei Software hat man das Gefühl, wenn man da nicht dran ist, dann verliert man irgendwie Pedal. Kommst du überhaupt noch draus, was er macht?
Also da muss ich ehrlicherweise sagen, meine Leute kommen viel besser daraus als ich. Und es ist vielleicht auch nach 30 Jahren Zeit, dass du eine Distanz hast. Es hat ganz gute Leute in der Firma, die das hervorragend machen.
Aber du musst ja dann schauen, macht das gut oder nicht so gut? Oder musst du hier und da Entscheid fehlen? Bist du da überhaupt noch in der Lage? Oder interessiert es dich überhaupt noch?
Also interessieren tut es mich schon, aber andererseits muss man auch klar und deutlich sagen, du kannst nicht wie ein Adler über der Firma schweben und bei jedem Problem einfach abstechen. Das sind keine Lösungssysteme. Du musst den Leuten Vertrauen schenken, dass sie auch einmal das Problem ausschaffen und auch Sachen selber korrigieren.
Genau, wir haben zum Beispiel das System, das heisst Tabis, das kommt von deiner Firma. Du hast mir vorher gesagt, du siehst jetzt das erste Mal, wie es wirklich läuft. Also das ist schon noch ziemlich viel Distanz, oder?
Genau, ich kann jetzt zuerst mal mir zeigen lassen, bei euch in der Technik, wie ihr genau mit dem Tabis arbeitet. Das ist eine gute Synergie zwischen Politik und dem Geschäft.
Gut. Also, du bist also auf dem Weg nach oben. Du bist in dem Sinn, du bist in der Mitte von der FDP. Das ist eine staatstragende Partei. Du bist 54 und dann bist, wenn du Ständerat bist, auch potenzielles Bundesratsmaterial, oder?
Ja gut, im Parlament ist jeder ein potenzieller Bundesrat. Es gibt es nicht die ganze zu und es gibt es nicht die ganze mit zu.
Und du bist von welchen?
Ja, also wenn sich die Gelegenheit noch mal gibt, dann würde ich mir das gut überlegen. Allerdings also, bin ich mir nicht so sicher, ob es die Gelegenheit noch mal gibt.
Ja gut, also ich habe ja zwei Leute, die werden irgendwann mal gehen. Also der Schneider Ammann ist ja nicht einer, der eine super Performance anlegt. Er kann kaum einen Satz richtig sagen und wird damit auch immer wieder karikiert. Also da wird höchstens noch 4 Jahre Schneider Ammann rum sein, oder?
Also als Wirtschaftspolitiker macht er einen hervorragenden Job.
Überhaupt keinen Job. Was macht er denn? Er macht gar nichts. Er schaut immer zu und hofft, dass es gut kommt. Frankenstärke, machen wir nichts und hoffen, dass da irgendwie sich etwas gegen 1,20 bewegt. Aber machen tut er doch nichts.
Also mir ist denn das lieber als das Konjunkturpaket, das Verleuter vor 4 Jahren gebracht hat. Also ist das eigentlich besser, dass er jetzt sagt, okay, wir schauen, wie sich das entwickelt und intervenieren dann, wenn wirklich etwas passiert.
Aber es braucht ihn eigentlich nicht, wenn er nichts macht. Einfach einer, der zu... Also ein FDP als Wirtschaftsminister, der ist vor allem dort, um nichts zu machen. Verstehe ich das richtig?
Also nicht vor allem, aber in der Politik geht es auch darum, dass man die Leute in der Privatwirtschaft und privat machen lässt und nicht, dass die Politik ein Teil der Leute anfängt zu arbeiten.
Aber gleich, wir haben ja eben eine Regierung und die müssen doch irgendwie Deckdaten formulieren und dann auch durchsetzen.
Also der Gesamtbundesrat, da bin ich auch dieser Ansicht, der könnte einen besseren Job machen. Da bin ich auch dieser Ansicht.
Ah, da braucht es bessere Leute. Also du musst zuerst jetzt noch in den Ständerat hineinkommen. Wir haben ja das Wahlbarometer, wo du auf Platz 2 bist, was überraschend ist. Eigentlich müsstest du Platz 1 sein. Wie ernst nimmst du das, was da dort in dieser Wahlbörse jeden Tag publiziert wird?
Also das sind einfach Indikatoren wie andere Indikatoren. Ernst nicht darfst du nicht, weil Wahlen und Meinungsumfragen sind etwas anderes. Und klar, der Bürger tut den 18. entscheiden.
Aber eigentlich müsste doch der FDP-Mann müsste in dem doch bürgerlichen Kanton an der Spitze sein. Aber jetzt ist es ein SP-Mann, der Daniel Josic. Ist er eventuell auch fast eine Art FDP-Mann oder gar nicht weit weg von dir?
Also, schauen Sie, ich habe den Wahlkampf sehr geradlinig gemacht. Andere Leute haben viel auf Slalom müssen machen. Ich bin dran, sich man soll die Leute wählen, die geradlinige Politik machen.
Habe ich nicht verstanden. Also, dann bist du geradlinig und was meinst du damit?
Ja, also ich habe jetzt von Herrn Josic gehört, dass auf einem Podium ist er für 70 Franken Rentenerhöhung der AV, auf dem anderen ist wieder nicht für 70 Franken, am nächsten ist wieder dafür. Also,
die 70 Franken sind sowieso irgendwie eine Chimäre, die da durch den SP-Wahlkampf durchwabert, schon seit langer Zeit. Ist eigentlich gar nicht so relevant, oder? Das Thema, oder?
Ja gut, relevant ist das eher dauernd. Eigentlich sollte der Bürger sagen, was eigentlich seine Position ist und nicht jedem Podium wechseln.
Das gut, aber ich habe jetzt ja gelesen, ich komme nicht an die Podien, die Meisterlinge kommen nicht, dass ihr vor allem gegen den Hans-Uli Vogt sind von der SVP, vor allem natürlich der Flüchtlingsfrage. Aber wie beurteilst du eigentlich seine Kandidatur? Du bist auf Platz 1 bei der FDP-Liste, der Daniel Josic Platz 1 bei der SP-Liste, er auf Platz 10. Von der SVP-Liste. Meinen die das überhaupt ernst?
Also der Hans-Uli Vogt hat in diesem Wahlkampf sehr viel gelernt. Das darf man, glaube ich, schon klar und deutlich sagen, weil er ist auch nicht im Parlament und hat damit von weit hinten in den Themen müssen anfangen.
Was heisst das?
Und
hat viel gelernt.
Ja, schlägt sich jetzt nicht schlecht.
Ja, aber gleich, aber die SVP, da läuft ja immer das Dreigestirn vorne weg, oder? Machen gemeinsame Veranstaltungen, Blocher, Mörgeli, Köppel und der Ständeratskandidat, der eigentlich so ihre wichtigste Mann im Kanton, der wird irgendwie links liegen gelassen.
Ja, das oder ist das, was man auch zu denken gibt. Oder die SVP ist eigentlich eine sehr gute Marketingmaschine, aber eine sehr schlechte Maschine, um Problem von dem Land zu lösen. Und das ist ein kleines Problem, das wir haben momentan auf der bürgerlichen Seite. Ich würde mir eine SVP wünschen, die mithilft, Problem von dem Land zu lösen und nicht alle Probleme nur für einen Wahlkampf verwendet.
Wir haben ja im Frühling den bürgerlichen Schulterschluss. Wie lange ist er gegangen? 2 Wochen? 3 Wochen?
Vielleicht auch noch 2 Tage.
Genau. Also, und jetzt hat man das Gefühl, die SVP haut ein, vor allem nicht auf die Linke, sondern auf die FDP. Was ist da der Grund, wenn Sie einfach damit verhindern, dass ihr, wie prognostiziert, Wahlsieger werdet und sie damit ein bisschen würden in den Hintergrund verdrängen?
Also von der SVP aus ist die FDP immer der Gegner gewesen in den letzten 20 Jahren. Leider, sie haben nie gegen links losgeschlagen. Man sieht auch jetzt in der ganzen Argumentation und so, sie gehen eigentlich nicht gegen die SP los oder haben sie etwas zur AHV gehört von der SP, von der SVP.
Wir sind also, per Du.
Entschuldigung.
Ja gut, aber ich meine, du lässt es da irgendwie auf den Harddisk haben.
Genau, also wir haben, also ich würde mir auch lieber bürgerliche Themen wünschen und miteinander bearbeitet und man würde mehr gegen links arbeiten.
Aber sie wollen offenbar ganz etwas anderes. Da muss man überlegen, was ist das für eine Strategie? Weil der Christian Löwra sagt, eben wenn sieben Sitze ins bürgerliche Lager wechseln, dann hätten wir bürgerliches Parlament und dann würde sich alles verändern. Aber dann sieht man doch, dass die beiden bürgerlichen, rechts- und mitte-rechtsbürgerlichen, sich wirklich an die Gurgel gehen.
Also, wenn wir den bürgerlichen Wahlsieg hinkriegen, dann wäre die SVP und die FDP gefordert, endlich zusammen zu arbeiten.
Eben, aber das machen sie ja genau das Gegenteil. Ich meine, da geht der Christoph Blocher und sein Parteiorgan, wie heisst es, Weltwoche, geht direkt auf den Philipp Müller los, oder?
Eben, ich glaube, dann müsste man wirklich jetzt einen Leistungsausweis geben, sonst kämen dann 4 Jahre später eine Quittung über. Ja. Und daher hoffe ich mir natürlich schon, es gibt auch in der SVP sehr viele Leute, die vernünftig sind und man kann mit ihnen arbeiten, in die Klartext auch reden, das ist auch wichtig. Aber ich hoffe mir natürlich dann schon, dass die Sachpolitik dann die Oberhand bekommt.
Gut, aber im Moment sieht es ganz anders aus, wie auf dem Markt gespielt. Philipp Müller hat den Unfall gehabt. Mhm. Wie ist das bei dir angekommen? Vor allem, was er nachher gesagt hat, wie er sich verhalten hat?
Sie schauen Sie, wenn Sie mal eine Vollbremse an einem Fußgängerstreifen gemacht haben.
Wir sind
in Sendung ist man halt eben einmal per se, aber gut, bin per du. Also weißt, wenn du mal eine Vollbremse gemacht hast mit einem Fußgängerstreifen, wo ein Kind drüber gelaufen ist und du weißt, wie dir selber das Herz stehen bleibt, dann glaube ich, akzeptiert man, dass man auch in dem Augenblick zuerst mal 1-2 Fehler macht. Und von dem her gesehen hat er für mich allen Respekt. Er hat das nachher sehr gut korrigiert, hat das auch, ist ja zur Sache
gestanden. Hat er das gemacht? Hat er sehr widersprüchliche Aussagen gemacht? Aber vor allem eine Aussage ist von ihm bei mir noch in Erinnerung. Er hat gesagt, ich kann nur zwei Sachen gut. Autofahren und Schiessen.
Ich glaube, dass er so ein guter Autofahrer ist, hat ihm auch am Anfang verhindert zu sagen, er hätte einen Fehler gemacht. Weil das eher davon ausgeht, dass er das gut macht. Aber er hat ja eigentlich 2 Tage später, wo dann der Schock vorbei war, hat er das eigentlich alles sauber bereinigt.
Nein.
Ich habe eine Achtung vor ihm, dass er das gut gemacht hat.
Was für einen Einfluss hat jetzt das auf den Wahlkampf? Eben, die SVP...
Keinen.
Ja, aber die SVP fährt ja genau auf dieser Schiene. Findest du das überhaupt lauter? Wie heisst es? Vorverurteilung? Oder wie ist das auf die Art ein menschliches Versagen? Das heisst, er ist also als Mensch, sprich auch als Politiker, nicht ernsthaft zu nehmen.
Also... Lauter ist es nicht, weil jeder von uns hat schon mal menschlich versagt. Ich glaube, das gehört einfach dazu, dem soll man auch stehen. Und dass man so auf den Mann spielt, gehe ich fest davon aus, dass der Bürger klar sieht, dass das eigentlich jetzt übertrieben ist. Ich glaube, die SVP hat jetzt in vielem übertrieben und vielleicht haben sie am 18. Oktober vielleicht gar nicht den Wahlsieg, den sie immer erwarten.
Genau, sie haben vor allem Angst, dass ihr den Wahlsieg macht. Aber ihr habt ja gesagt, oder Philipp Müller hat gesagt, wir würden keinen SVPler im Bundesrat wählen, der gegen die Bilateralen ist. Und so einen gibt es ja nicht in dieser Partei. Das heisst, faktisch ist Frau Wittmer-Schlumpf wieder gewählt. Weil euch bleibt dann gar nicht anders übrig.
Also ich denke, nach den Wahlen wird Konkordanz wieder durchkommen. Das heisst, die 3 grössten Parteien haben je 2 Sitze und die 4. Partei hat 1 Sitz.
Aber wir haben ja Bedingungen gestellt.
Ja,
inhaltliche Bedingungen.
Ich gehe eigentlich fest davon aus, dass die Fraktion über die Bedingungen noch mal diskutieren wird. Ich glaube, also wisst ihr, wenn ich inhaltliche Bedingungen auf Frau Sommaruga stellen würde, würde ich sie auch nicht wählen. Ich glaube, in Konkordanz heisst, dass man 4 Parteien, die im Bundesrat sind, und selbstverständlich tun die anderen Parteien nicht das Gedanken gut vertreten, was ich gut
finde. Aber gleich, es ist ja das wichtigste Thema, oder? Da unser Verhältnis zur EU. Das wichtigste Thema, das am meisten ausklammert wird, jetzt in diesem Wahlkampf vor allen. Du lachst. Wer scheucht sich eigentlich, um das, das Thema jetzt zu bringen? Alle eigentlich?
Also es scheuchen sich wirklich alle, weil man ist nicht bereit, mit dem Bürger ehrlich über das Thema zu reden.
Ist das nicht eine Schweinerei?
Doch, das ist eine Schweinerei.
Wieso machen wir das auch?
Ich persönlich das auf jedem Podium ansprechen, unabhängig davon, ob man damit die Wahlchance erhöht oder nicht. Weil das ist wichtig, die Leute müssen, Politiker, die über Probleme ehrlich mit den Leuten reden.
Gut, und dann weiss man also, dass ihr in Sachen Bilaterale eine ähnliche Haltung habt mit Mitte und wie die SP. Und ganz andere als die SVP.
Also, einfach ein Beispiel, um es nicht zu lang machen, oder? Wenn Sie in der Stadt Berlin wollen, S-Bahn-Züge liefern, dann brauchen wir die Bilateralen. Sonst wird der Peter Spuhler kein S-Bahn-Züge mehr aus der Schweiz nach Berlin liefern. Das sollte jeder SVPler auch wissen.
Gut, also das weiss der Peter Spuhler, aber er ist ja im Moment in der Partei eher ein bisschen abgemeldet. In diesem Wahlkampf gibt es ja viel Klamauk. Wir haben so Klamauk-Videos gesehen. Ihr habt auch ein bisschen mitgemacht, so Fußballerschuhe, unter anderem mit Doris Fiala, einen weiblichen Fußballerschuh. Nur 4 Leute drauf, also die 4 bisherigen. Das heisst, wenn du gewählt wirst, rechnet er, dass er dann nur noch 3 Nationalräte haben. Dass Kevin, ja, also es ist so defensiv gemacht, dass er einfach nur schaut für die schon dort sind, und für die anderen schaut er gar nicht.
Also ich bin stolz darauf, dass wir mit Sport schon unterwegs sind, weil alle anderen Politiker sind mit halb schon unterwegs.
Ja, das ist also ganz ein schwacher Sport. Mir geht es einfach darum, wenn ihr nur die bisherigen dort nehmt, dann haben die einfach irgendwie keine Vision, dass ich auch mal wachsen können. Ist es einfach darum, weil ich immer einfach zurückkrebs sind, dass ihr euch gar nicht vorstellen könnt, dass ihr mal können?
Nein, also das mit den Bisherigen, da haben wir einfach gesagt, die 4 Bisherigen machen nur das und tun sich von weiteren Plakatkampagnen fernhalten. Und du siehst ja, es hat ja tonnenweise Plakate von anderen. Und die Bisherigen siehst du aber eigentlich nur auf dem Plakat.
Oh, sonst aber eben, es ist ja eigentlich ein bisschen schwach. Was auffällt auf Platz 6 ist der Hans-Uli Bigler. Er hat sich ja profiliert im Kampf gegen die SRG. Mhm. Er ist vom Gewerbeverband. Hat wirklich mit blutigen Fingern, mit Verunglimpfungen, mit Lügen hat er agiert. Er hat dann die Abstimmung fast noch gewonnen. Ist das FDP-Stil?
Also er hat sicher in der Abstimmung ein bisschen übertrieben. Andererseits muss ich auch sagen, also die Beilaggebühren, das muss zur Diskussion kommen. Der Service Public hat eine Auswucherung, die ich nicht mehr unterstützen kann als Liberal, über das muss geredet werden.
Nein, ich frage jetzt nur den Stil. Also habt ihr jetzt hinten dran Leute, die SVP-Stil in die FDP werden reinbringen?
Also ich hoffe es sehr stark nicht. Ich denke, der Hans-Uli Bigler wird in der FDP nachher anders politisieren, als jetzt als Gewerbeverbandsdirektor politisiert.
Aber er hat so viel Publizität bekommen, hat das natürlich in erster Linie gemacht, damit er eben schon im Vorfeld bekannt wird. Also hoffst du denn, dass der wirklich ins Parlament kommt?
Ja, ich würde, du hast ja selber gesagt, wir müssen 11 sein. Ich hätte eigentlich am liebsten 11 und dazu gehört ja, der Hans-Uli Bigler.
Ja, aber eben, das ist nicht, was man sich unter FDP und vor allem FDP vom Kanton Zürich vorgestellt hat bisher.
Also Freisinnige zeichnen sich durchaus, dass sie eigentlich gute Grundwerte haben und lernfähig sind. Und Hans-Uli Bigler ist auch lernfähig.
Lernfähig heisst also, er ist also irgendwie einfach noch mangelhaft, oder heisst das?
Nein, überhaupt nicht. Das heisst, er hat jetzt etwas probiert in einer Kampagne. Die Kampagne muss man zuspitzen, das gehört dazu. Das haben wir bei 1 zu 12 weggemacht. Das habe ich schon mehrmals gemacht, auch Zuspitzung. Also auf den Sachthemen muss zuspitzen, wenn es um Abstimmungen geht. Aber die Sachpolitik im Parlament kannst du wegen dem trotzdem anders führen.
Du bist unglaublich vernetzt an deine Liste gesehen, was du alles für Mandat hast. Und dann hast du, glaube ich, irgendwann noch ganz weit hinten noch 4 Kinder. Oder? Sag mal, wie geht das auf?
Das geht nicht auf.
Geht nicht auf, eben. Eben. Und im Ständerat hast du wahrscheinlich noch mehr zu tun, weil dort hat es natürlich weniger Leute, also bist du in mehr Kommissionen, es wird alles nur noch schlimmer.
Nein, darum habe ich ja jetzt auf 1. Januar eigentlich die Führung von der Firma abgegeben. Das, damit ich dann, also jetzt muss jetzt natürlich die Wahlen abwarten, aber wenn ich gewählt bin, werde ich müssen mein Leben ein anders organisieren, sodass meine Familie und Politik wieder aufgeht.
Was sagen deine Kinder, was sagen deine Frau dazu? Oder könnt ihr überhaupt etwas sagen?
Also,
oder bist du so getrieben von deinem Ehrgeiz, dass du sagst, es ist das Wichtigste, dass ich da eben at the end of the day dann Bundesrat werde?
Also ich bin mit den Kindern sehr oft unterwegs. Ich war diese Woche im Hockeymatch zu Winterthur gegen Lugano mit dem Sohn. Ich mache so Sachen schon, aber es ist natürlich so, ich bin nicht jeden Tag, jeden Abend, jeden Mittag am Mittagessen.
Aber jetzt, ja gut, jetzt in dieser Wahlkampf, wie oft bist du am Abend gegessen?
Praktisch nie.
Also, dann, hey, hallo.
Wir haben jeden Abend Anlässe.
Ja, ist das eigentlich interessant für dich, spannend?
Ja, zu den Leuten gehen ist lustvoll sogar. Ja,
also mit kommen den Leuten, dann die zu dir?
Ja, du hast viele Gespräche. Ich bin auf Facebook und auf den sozialen Medien sehr aktiv. Ich bin in diesen Anlässen, da wirst du sehr viel angesprochen. Da hast du also hunderte von Kontakten. Und ich tue die auch praktisch alle beantworten, wenn sie anständig sind sowieso. Also das ist eigentlich lustig. Alle, die meisten von mir persönlich, sieht man den Rechtschreibefehler.
Aha.
Und wenn es keine Fehler gibt...
Machst du immer noch viele Rechtschreibefehler?
Ja, die Legasthenie kriegst du nicht weg.
Aber du als Softwareunternehmer hast nicht einmal ein Korrekturprogramm.
Ja, wissen Sie, die Korrekturprogramme tun auch Fehler lernen, weil die sind ja selbst lernen in den Wörtern. Wenn man falsch anklickt, hat es nachher einen Fehler in dem Korrekturprogramm.
Oh, das wäre jetzt irgendeine Software, die das nicht würde machen. Eine Legastheniker-Software wäre noch gut. Wie viel Geld investierst du denn selber für den Wahlkampf?
Kein Franken.
Kein Franken? Und warum? Das ist aus Prinzip, oder?
Ja. Ich tue mich entweder persönlich engagieren und dann tue ich kein Geld geben, oder ich tue etwas mit Geld machen, tue ich mich persönlich nicht engagieren.
Mhm. Das zu betrennen. Und die Partei akzeptiert das. Aber offenbar haben sie doch viel Geld. Wie viel haben sie im Kanton Zürich?
Also, das Budget von der FDP kenne ich nicht. Ich kenne nur meins. Tut mir leid.
Null?
Was?
Dein Budget ist null, habe ich gemeint.
Nein, ich habe sie als Hörer öffentlich auf der Webpage. Da siehst du, ich habe einen Wahlkampf für etwa 225 bis 250'000 Franken.
Ah, du selber?
Ich selber
habe ich
für den Spender als Wahlkampf.
Ich habe gemeint, du denkst nichts investieren.
Nein, aber das ist über Spenden finanziert. Ich zahle das nicht selber.
Aha,
ich
habe das ist kein eigenes Geld.
Kein eigenes
Geld. Also wer sponsert dich? Die, die dich sponsern, das sind natürlich die, die etwas von dir erhoffen, oder? Dann, wenn du dann im Ständerat bist, dann musst du ja dann irgendwie Leistungen bringen. Wer ist das, der dir so viel Geld gibt?
Das findest du auch alles auf der Webpage.
Ja, das
ich bin transparent. Ist. Also, ja. Nehmen tun wir nicht veröffentlichen,
aha, aber
ich habe keinen einzigen Beitrag, der höher als 5% ist. Ich bin also sehr, sehr unabhängig. Ich habe etwa 200 Spender, die das gespendet
haben. Aber das kann man irgendwie stückeln, natürlich. Wenn irgendeine Bank kommt und sagt, 10 Leute schicken und dann zusammen ist dann gleich irgendwie 30% von diesen 250, das ist dann 75'000 Franken.
Da bin ich jederzeit bereit, mir einen Treuhänder das offen zu legen und dann wird bestätigt, dass das nicht so ist. Okay. Ich habe 1'400 Leute im Komitee, das siehst du auf der Webpage und die 1'400 Leute haben das Geld gespendet.
Wie läuft jetzt die Wahl ab? Also es können zwei gewählt werden, wir haben 7 Kandidaten, eigentlich 3 Favoriten, wenn man anschaut, eben der Daniel Josic, du und der Hans-Uli Vogt. Im ersten Wahlgang wird wahrscheinlich keiner gewählt. Was meinst du, von was gehst du aus?
Ich denke, es wird keiner gewählt.
Ja. Und wie viele werden im zweiten Wahlgang dabei sein?
3 oder 4.
3 oder 4. Und wie viel Geld investieren die jetzt für den ersten und wie viel für den zweiten Wahlgang?
Also die Zahl, die ich vorhin gesagt habe, ist nur für den ersten, die 250'000.
Ah, da hast du aber noch Reserven.
Ich habe Spenden, das ist auch alles auf der Webpage.
Ja, ist gut. Ja, ich kann jetzt nicht deine Webpage auswendig lernen, wo ja die wichtigsten Sachen nicht drauf sind. Oder? Bringt's ja gar nicht.
370'000 Franken kann ich spenden.
Also das ist unglaublich viel, oder? Wie viel war es dann bei deinen früheren Wahlgängen oder Wahlkämpfen?
Im ersten Wahlkampf hatte ich etwa ein ähnliches Budget, im zweiten und dritten habe ich kein Budget mehr gemacht.
Genau, wenn man gewählt ist, dann ist das einfach. Aber jetzt musst du wieder eine Stufe höher, dann muss man richtig wieder in den Topf hineinlangen, oder?
Ja, wobei ich habe also gestaunt, ich bin sehr breit unterstützt. Ich habe sehr viel Einzahlungsschein bekommen, auch mit Kleinstbeträgen drauf, wo das recht spannend war, überhaupt die Finanzierung zu machen. Ich glaube, der erste Ständeratskandidat, der mit Crowdfinancing zu uns gekommen ist, wo er hergekommen ist.
Und das bei einem FDPler. Wo sind wir denn eigentlich jetzt angekommen? Ist ja unglaublich.
Ich bin ein moderner Mensch.
Genau. Und da hast du auch einen Titel. Gut, wir sind am Schluss von dieser Sendung. Und das sollte das auch noch ausdrücken. Kannst du gerade noch selber ansagen?
«Time is on my side» von Irma Thomsens Original.
Okay, also das war der Rudi Noser und nachher kommt gerade der letzte Kandidat, den man noch nicht gehört hat, Hans-Uli Vogt von der SVP.
Remember, I'll still be around. And I know, like I told you, like I've told you so many times before. Oh, you're gonna come back. Yes, you're gonna come back and knocking on my door. You need. That's how I know. One of these.
der letzte Kandidat ist bei mir im Studio, der Hans-Ueli Vogt von der SVP. Danke vielmals, dass Sie gekommen sind. Der glücklichste Politiker von der Schweiz, weil Sie sind bei der Kantonsratswahl 2011 mit einer einzigen Stimme Vorsprung sind Sie gewählt worden. Das war Ihre eigene, oder?
Das ist theoretisch möglich. Ich muss allerdings sagen, ich bin vom zweithintersten Platz her angetreten. Also insofern ist das durchaus sehr gut.
Sie sind sich also gewöhnt, von hinten irgendwie müssen das Feld aufrollen.
Von dort her kenne ich das Gefühl, jedenfalls, wie es ist.
Richtig. Genau, und dort haben Sie gesagt, dass Sie in den Kantonsrat gehen wollen. Dort sind Sie gegangen. Sie sind laut Meldungen von Leuten, die das gut kennen, völlig unauffällig geblieben in den letzten vier Jahren.
Ich gehöre sicher nicht zu den Fehlrednern im Kantonsrat, aber innerhalb von der Fraktion bringe ich mich stark ein. Ich bringe mich auch in der Kommission ein. Das, was man von außen sieht in der Politik, das ist ja nur ein Teil. Mhm. Ich glaube, die Bedeutung von Politiker misst sich nicht daran, wie viel er redet und wie viele Vorstösse er macht.
Ja, mal, das ist ein Teil davon, oder?
Das ist ein Teil, aber das ist der Teil, den Sie jetzt als Medienvertreter vielleicht am wenigsten wahrnehmen. Aber ich glaube, der wichtige Teil ist, dass man zu der Meinungsbildung auch innerhalb der Partei beiträgt.
Gut, also Sie sind Kandidat von der SVP, sind auf der Liste auf Platz 10 gesetzt worden. Die haben also 9 Sitze bisher. Die anderen grossen Parteien, SP und FDP, haben ihre Kandidaten auf Platz 1 gesetzt. Warum hat man sie so schlecht behandelt?
Man hat nicht mich schlecht behandelt, sondern das ist effektiv das Ergebnis von einem Antrag, den ich selber gemacht habe. Nämlich, dass wir gesagt haben, wir tun zuerst alle bisherigen und dann komme ich als Ständeratskandidat, weil ich primär als Ständeratskandidat für den Ständerat kandidiere.
Aber es kommt ja von hinten her, kommt ja unglaubliche Macht. Da kommt der Zanetti, der Twain und vor allem der Köppel. Sie müssen nicht nur an einen Sitz gewinnen, zu mir kommen, sondern müssen die noch abwehren. Also ihre Chancen, dass sie zweimal verlieren, sind relativ gross.
Meine Wahlchancen, was den Ständerat angeht, und wie gesagt, der steht bei mir im Fokus, sind absolut intakt, wenn ich auch Umfragen anschaue und Rückmeldungen anschaue.
Umfragen, die ich sehe, sind sie ganz abgeschlagen hinter Josic und Nosa.
Ist überhaupt nicht so. Schauen Sie die Umfrage von Sotomo an, wo ich überraschend nahe schon vor etwa 3 oder 4 Wochen beim Rudi Noser war. Wie gesagt, wenn ich in meinem Umfeld auch umhöre.
Im Umfeld ist mir immer schaurig gut.
Ich meine, mit Reaktionen, mit Leuten, die ich rede, die mich nicht kennen, dann habe ich einen positiven Eindruck. Ich glaube, wir haben unsere Botschaften, meine Botschaften gut können überbringen.
Was haben Sie für eine Botschaft?
Es sind 3 wesentliche Botschaften. Ich trete ein und ich glaube sehr glaubwürdig für eine freiheitliche Wirtschaftsordnung, die wichtig ist für den Standort Zürich. Für die Unabhängigkeit gegenüber der EU, weil wir laufen, auch wenn das jetzt plötzlich kein Thema mehr ist, wir laufen in Richtung EU und für eine Steuerung von der Zuwanderung.
Okay, also, Sie sind ein Professor oder wie der Herr Blocher sagt, ein Professörlein. So hat der Daniel Josic in einer Sendung betitelt oder abgekanzelt und so. Also so ein bisschen Akademiker hat sich in dieser Partei gang und gäbe vom absoluten Übervater. Wie ist das bei Ihnen angekommen?
Der Ausdruck Professörlein will sagen, dass es sehr viele Leute gibt an dieser Institution, nicht viele Meter weg von uns, die unter dem Deckmantel der Akademie Politik betreiben. Und dagegen richtet sich die Kritik. Und die Kritik, das kann ich aus nächster Nähe beurteilen, Herr Schawinski, die Kritik ist berechtigt.
Auch in Ihrem Fall wird man annehmen, oder? Muss man annehmen, wie Sie gehören auch dazu. Sie sind eigentlich eben ein relativ politisch unbeschriebenes Professörli, wo jetzt gerade Ständerat werden. Also das würde Sie eigentlich am meisten treffen.
Ich kann sagen, dass für meinen Bereich, für den Bereich, den ich unterrichte, ich nicht politisiere. Ich glaube, es hat nie jemals irgendwie mir gegenüber den Vorwurf erhoben, ich darf politisieren. Hingegen gibt es andere Professoren an verschiedenen Fakultäten, die man immer wieder in den Medien vorliest, die unter dem Deckmantel der Wissenschaftlichkeit, der Akademie, Meinungen verbreiten, die letztlich einfach Politik sind.
Ja gut, das kommt aufs Fach drauf. In der Physik ist das wahrscheinlich weniger der Fall, als wenn man Geschichte macht, oder? Ist auch noch klar.
Das ist nicht einmal so klar. Wenn man Physik sind wir relativ nahe bei Klimawissenschaften und so weiter. Aha. Und da wissen wir, dass gerade in diesem Bereich sehr viel Politik gemacht wird und Sachen herbeigeredet werden, die innerhalb der Wissenschaft sehr wohl umstritten sind.
99% von allen ernsthaften Leuten reden, wenn sie schon da davon reden, dass es wirklich ein ernsthaftes Problem gibt mit Global Warming, wird aber von der SVP immer noch verneint. Und das ist ja eben eigentlich erschreckend, dass sie wirklich die Resultate von all diesen Wissenschaften weltweit einfach verneinen.
Es gibt unterschiedliche Resultate, das hört man immer wieder, für die Frage, wie sehr das Global Warming zutrifft, wie sehr...
Was heisst unterschiedliche? Die, die finanziert sind von den Ölfirmen, die Wissenschaft, die die gekauft sind, andere, ich meine, alle anderen. Seriös. Aber reden wir nicht über das, tun wir über andere Sachen reden. Sie haben sich ja geoutet als Schwule etc. Sie sind beleidigt worden, die Schwule generell von Toni Bortoluzzi, sagen einen verkehrten Hirnlappen. Wie ist das bei Ihnen angekommen?
Ich fühle mich nicht in dem Sinn persönlich betroffen oder kritisiert. Man muss ja die Aussage, wie jede Aussage, im Kontext interpretieren. Und das war eine Aussage gewesen, gegenüber einer Revision des Familienrechts, die immer mehr alle Formen von Familie und von Zusammenleben genau gleich will behandeln, die im Prinzip bestritten, dass es irgendwo so etwas wie ein traditionelles Familienbild gibt. Und in dem Kontext hat er die Aussage gemacht, in dem Kontext habe ich sie auch eingeordnet. Und mit dem Verständnis kann ich mit dieser Aussage umgehen.
Aber das ist jetzt peinlich, was Sie jetzt auslösen. Sie sind ja für gleichgeschlechtliche Ehe, oder? Das Paar, Sie können doch das nicht irgendwie akzeptieren. Und man weiss, dass die politische Rechte rechtsaussen weltweit immer homophobisch, oder?
Das ist überhaupt nicht so. Auch in der Schweiz ist das Gesetz dann zumal über die registrierte Partnerschaft mit 58% angenommen worden. Die offizielle SVP hat das damals noch bekämpft. Aber ich glaube, sagen können auch innerhalb von der SVP heute besteht ein grosser Zuspruch oder jedenfalls das Verständnis dafür, dass es unterschiedlichste Lebensformen gibt und dass es nicht die Aufgabe vom Staat ist,
das
Staat
zu intervenieren. Das stimmt einfach nicht. Also ich meine, das moderne Familienrecht ist von der SVP immer bekämpft worden. Also Sie müssen jetzt irgendwie das schönreden.
Ich muss das nicht schönreden, sondern ich bin ja selber angetreten. Vielleicht sollten Sie dazu etwas sagen. Ich trete ja als Mitglied von dieser Partei und trete ja für die Anliegen ein. Also vielleicht sollten Sie das hervorheben, statt die SVP zu kritisieren. Aber und ich muss
ja,
jetzt dann
ich habe das Gefühl, es ist völlig halbherzig, habe ich das Gefühl, was die SVP macht. A, sind Sie eben ein Professörlein, zweitens sind Sie homosexuell und drittens gehören Sie nicht zum inneren Kreis vom Blocher, wo Köppel und Mörgeli sind, sondern man tut Sie auf den 10. Platz nehmen, also mit der Chance, dass sie zweimal runtergehen. Und da habe ich einfach das Gefühl, und nein, ich muss noch etwas sagen, und der Grund, wieso sie überhaupt genommen worden sind, weil sie haben sich ja die Initiative Landesrecht von Völkerrecht haben sie sich ausgedacht, die SVP hat das übernehmen, hat sie es hinten angestellt. Also alles ist eigentlich ein bisschen schiefgelaufen für sie.
Das sind eine ganze Reihe von Vorwürfen, die ich glaube, nichts daran ändert, dass ich mich in der Partei verankert fühle, dass die Partei mich als geeigneten Kandidat anschaut, der die Botschaft von der SVP glaubwürdig überbringen kann. Und zum nochmal die Frage, wenn Sie sagen, ich sei halbherzig, wenn ich hinter diesen Anliegen von der Öffnung von der Ehe stehe, ist überhaupt nicht so. Ich habe bei jeder Gelegenheit, schon bei erster Gelegenheit gesagt, dass ich das unterstütze und ich werde mich, wenn es einmal so wie kommt, zu einer Abstimmung in der Partei und nötigenfalls auch im Parlament in dem Sinn äußern. Das ist nicht halbherzig, sondern das ist aus Überzeugung.
Aber dann sind Sie einfach am falschen Ort?
Ich bin nicht am falschen Ort. Das mag sein, dass innerhalb von der SVP eine Skepsis vielleicht noch besteht gegenüber diesen Fragen, aber am Schluss bin ich bei der SVP, weil das Bekenntnis zur Schweiz, zu einer unabhängigen, offenen, freien Schweiz, ich in keiner Partei so stark empfinde wie dieser Partei.
Aber was sagen Sie dazu, dass jetzt eben Ihre Initiative, die da gross irgendwie angekündigt wurde, irgendwo in der Schublade verschwunden ist?
Die ist überhaupt nicht
in der Schublade. Ja, mal, die SVP macht nur Wahlkampf in Sachen Asyl. Ausländer hat sogar der Freddy Heer gesagt, der SVP-Präsident vom Kanton Zürich, und hat das bemängelt.
Die SVP macht auch Wahlkampf. Sie hat drei Themen. Drei Themen sind tiefe Steuern, also freiheitliche Wirtschaftsordnung, die Unabhängigkeit von der Schweiz gegenüber der EU und natürlich eine restriktive Asylpolitik in dem Sinn, dass man unsere Gesetze durchsetzt. Das sind die drei Kernthemen. Die Unabhängigkeit von der EU hängt mit dem Selbstbestimmungsthema, mit dieser Initiative zusammen. Insofern ist das durchaus drin.
Aber jetzt sind Sie ja Rechtsprofessor, oder? Wir haben jetzt gehabt, das Asylgesetz ist im Nationalrat angenommen worden, mit grosser Mehrheit. Allein die SVP war dagegen gewesen. Dabei sind eigentlich die Anliegen von der SVP, die sie seit Jahren gehabt haben, sind alle umgesetzt worden, mit einer Ausnahme. Angenommen ist, dass es schnellere Verfahren gibt. Dann Bundeszentren. Und das Einzige, was jetzt die SVP noch gefunden hat, um dort wieder Rabatt zu machen oder sogar das Referendum zu ergreifen, dass es gratis Anwälte soll geben für Asylbewerber. Jetzt sind Sie Rechtsprofessor. Was sagen Sie, hat nicht jeder Mensch in der Schweiz Anrecht auf rechtliche Vertretung? Man kennt das Pflichtanwälte etc., dass es eigentlich im Gesetz schon vorgesehen ist, dass man es gar nicht zum Skandal kann erklären kann.
Es sind tatsächlich viele gute Punkte in dieser Revision drin. Eine Beschleunigung vom Verfahren, das ist tatsächlich sehr wichtig. Es sind aber zwei Kritikpunkte, die die SVP erhebt. Und der wichtigere, haben Sie nämlich gar nicht angesprochen, nämlich, dass der Bund über die Köpfe der Kantone, von den Gemeinden und sogar von privaten Grundeigentümern hinweg kann Asylzentren einrichten.
Aber man muss ja schnell machen.
Herr Schawinski, wenn wir etwas gelernt haben aus den letzten Wochen von europäischer Flüchtlingspolitik, dann ist es, Es wird weder in der Schweiz noch auf dem europäischen Kontinent eine Flüchtlingspolitik über den Köpfen der Leute hinweg geben. Ohne Einbezug der Betroffenen gibt es keine glaubwürdige, nachhaltige Flüchtlingspolitik und wird auf die Dauer die humanitäre Tradition auch erodieren.
Ja, gut.
Und darum ist das für mich persönlich der wichtigste Kritik.
Ja gut, aber wird also anders kommuniziert von
Nein, ich meine, es sind genau die zwei Kritikpunkte.
Muss ja jetzt schnell gehen. Wenn die Flüchtlinge kommen, kann man nicht 5 Jahre lang mit Einsprachen etc. das machen. Und dass man sich so freikauft wie in Oberwil-Lieli, wo ein SVP-Gemeindepräsident ist, Herr Glarner, wir zahlen so und so viel Geld, wenn das Asylzentrum nicht zu uns kommt. Ist das die Politik? Dass man mit dem Ablasshandel auf diese Art und Weise einfach sagt, sollen die anderen das übernehmen, wir zahlen einfach irgendetwas.
Was der Herr Glarner hat wollen sagen, ist, dass Zuwanderung langfristig mit unglaublichen Kosten verbunden ist. Und man muss auch wenn es da um eine ethische Fragestellung geht, auch dürfen die wirtschaftlichen und finanziellen Konsequenzen von so einer Zuwanderung ansprechen. Leute aus Eritrea beispielsweise, wo ich anerkenne, dass sie wohl aus einem Kriegsgebiet kommen und darum Schutzbedürftige sind, wandern zu 90% in die Sozialhilfe. Das führt zu Kosten pro Jahr von 600 Millionen Franken. Darüber muss man dürfen reden.
Ja, aber es geht ja darum, dass er sagt, wir zahlen etwas, dass die irgendwie in eine andere Gemeinde gehen, oder? Das ist ja nicht das Problem gelöst, sondern es ist einfach das Problem verschoben.
Das ist richtig. Auf die Art und Weise kann man Probleme tatsächlich nicht lösen.
Eben.
Aber es ändert nichts daran, dass die jeweilige lokale Bevölkerung auch muss angehört werden. Weil am Schluss geht es bei der Zuwanderung darum, dass die Leute, die schon da sind, die Schweizer, die schon da sind, zusammenleben mit Leuten, die aus anderen Kulturen da kommen.
Man
das geht nicht ohne Einbezug, ohne Austausch, ohne Kommunikation.
Aber man weiss, solche Fälle, wo in der Gemeinde sehr viel Widerstand war, dann ist das Zentrum gekommen und dann ist alles optimal gelaufen.
Genau das bestätigt, dass es eben wichtig ist, dass man die Leute einbezieht. Genau das, was Sie jetzt sagen, was ich auch immer wieder selber gehört habe, bestätigt, dass es über Köpfe hinweg kein Asylzentrum.
Aber es ist ja so passiert. Dort hat man Angst gehabt, dass das Asylzentrum kommt, dann ist alles gut gewesen. Das hat ja funktioniert und es funktioniert auch. Aber kommen wir doch noch auf den anderen Punkt mit dem Gratisanwalt. Können Sie das als Rechtsprofessor vertreten, dass man das moniert?
Ja, das kann ich vertreten, Herr Schawinski, weil der Gratisanwalt ist nicht das, was Sie vorher beschrieben haben. Wenn in der Schweiz jemand unentgeltliche Rechtspflege will, dann muss er können darlegen, dass sein Gesuch unter anderem nicht aussichtslos ist und dass er effektiv bedürftig ist und dass es notwendig ist, dass man ihm Hilfe gibt. Die drei Voraussetzungen, Herr Schawinski, sind bei ganz vielen Leuten in diesem Land, die Rechtsschutz brauchen, weil sie von irgendwelchen Behörden Probleme haben etc., sind bei ganz vielen Leuten nicht erfüllt. Die müssen ihren Anwalt selber zahlen. Und es gibt keinen Grund, wieso man die Voraussetzungen, die nicht allzu streng sind, wieso man die nicht auch anwendet auf Asylsuche.
Aber man muss es immer können überprüfen. Und die Leute können die Sprache nicht, kennen unsere Gesetze nicht. Die brauchen doch rechtliche Unterstützung.
Herr Schawinski, tun Sie nicht so, als hätten die Leute nicht bereits Leute, die ihnen helfen. Bei so einem Asylverfahren ist immer auch ein Übersetzer dabei. Und tun Sie auch nicht so, als wären die Behörden irgendwelche, was weiß ich, Leute, die da um jeden Preis möchten, dass es den Asylsuchenden schlecht geht.
Nein, aber es gibt
wir haben ohnehin schon geordnete Verfahren. Es sind Übersetzer und Betreuer bereits jetzt dabei in diesen Verfahren. Es ist nicht richtig, dass ein Asylsuchender alleine dem Verfahren hilflos ausgeliefert
ist. Aber ein Übersetzer ist ein Übersetzer. Das ist nicht einer, der ein Rechtsvertreter ist. Oder? Also das wissen Sie. Aber ich rede über etwas anderes noch. Es gibt unglaublich viele Wahlplakate mit Ihrem Kopf drauf. Mehr als alle anderen. Wie kommt das bei Ihnen an, wenn Sie doch durch die Stadt fahren oder durch den Kanton?
Das löst jetzt mir nichts besonders aus. Ich meine, ich weiss, wieso man eine Wahlkampagne macht.
Nein, aber wenn Sie sich überall sehen, ist das angenehm.
Das ist eine private Frage. Wir führen da nicht ein Gespräch über meine Psyche, das ist nicht das Thema, sondern wir reden über einen Ständeratswahlkampf.
Ja.
Und wenn ein Kandidat noch weniger bekannt ist als andere, dann muss man ihn bekannt machen. Und das macht man unter anderem, indem man Plakate aufhängt.
Ja, gleich. Aber ich frage Sie trotzdem, weil in dieser Sendung wollen wir auch den Menschen ein bisschen kennenlernen. Sie sind ja geschrieben auf dem Plakat als brillant. Wie ist das für Sie? Wer hat das herausgefunden, dass Sie brillant sind?
Das ist ein Claim, sozusagen ein Spruch, wo wir uns entschieden haben, dass wir den wählen wollen und weil wir dadurch zum Ausdruck bringen wollen, dass ich im Bereich von der Wirtschaftspolitik, ich bin Professor für Wirtschaftsrecht, dass ich dort eine gewisse Kompetenz, wenn ich glaube sagen darf, mitbringen und auf das spielen wir an mit dem Claim.
Aber brillant sagt sonst niemand von sich selber, oder?
Das ist, ja, das sage nicht ich von mir selber, sondern das haben wir, wenn ich das an der Stelle sagen darf, aus verschiedenen Zitaten rausgenommen von Leuten, die das so gesagt haben. Und nachher haben wir gedacht, wir dürfen den Ausdruck übernehmen, um zu sagen, was jemand für einen Hintergrund
hat. Okay, einen anderen Spruch hätten Sie ja nicht können brauchen, volksnah. So ist ja die SVP immer erlebt worden, liebe Frauen und Männer, wenn der Blocher auftreten, sie gelten überhaupt nicht als volksnah.
Ich fühle mich wohl an Ort innerhalb der Partei, an irgendwelchen Versammlungen, Veranstaltungen der Partei. Ich glaube auch in meinem Beruf. Ich habe einen unkomplizierten, direkten Zugang mit den jungen Leuten. Jetzt können Sie dem sagen, das sei nicht volksnah.
Ja, Sie sind ja nicht mehr als Rechtsprofessor. Ich habe gelesen, Sie sagen, als Professor machen Sie einen super Job und sind gut unterwegs. Aber Sie haben jetzt ganz eine andere Aufgabe, eine andere Positionierung. Und da frage ich mich, ob Sie da volksnah sind im Sinne eines Politikers.
Das bin ich. Ich bin täglich auf der Straße. Ich rede am Morgen früh und am Abend heute nach der Arbeit mit Leuten, aller Art von Leuten. Ich gehe im ganzen Kanton.
Von der Art her.
Jetzt können Sie meine Art kritisieren. Die passt Ihnen vielleicht nicht.
Ich frage Sie. Sie gelten nicht als volksnah.
Ich will sogar auf das Wort volksnah
umreden. Brillant und volksnah.
Jeder Mensch in diesem Kanton kann mich ansprechen und mit mir ein normales Gespräch führen. Aha. Wenn das nicht lange für einen Politiker, dann weiss ich nicht, was Ihre Vorstellung sind von einem Politiker.
Es gibt verschiedene Arten von Politikern. Und ich habe gelesen, haben Sie selber geschrieben, Sie verdienen 19'000 Franken im Monat. Als Professor gibt es aber nicht so viel. Was sind Ihre Nebeneinkünfte?
Das ist richtig. Ich habe tatsächlich so wie fast alle Professoren habe ich im Nebenamt nur eine Nebentätigkeit. Das ist eine bescheidene anwaltliche Tätigkeit. Jetzt können Sie ausrechnen, wie viel das im Durchschnitt macht im Monat.
7'000-8'000, oder?
Nein, es sind keine 7'000-8'000, sind etwa 4'000-5'000, wenn man so umrechnet. Okay. Das ist, glaube ich, nicht eine riesige Einkunft aus meiner Nebentätigkeit.
Aber gleich, da sind Sie natürlich dann eben an verschiedenen Orten tätig.
Das ist auch sinnvoll. Das macht durchaus Sinn, dass jemand, der Wirtschaftsrecht an der Uni Zürich unterrichtet, ein bisschen auch einen Einblick hat in die Praxis. Das gibt er dann auch im Unterricht weiter. Das ist ein Modell, das die Universität in allen Bereichen verfolgt.
Wie viel Geld investieren Sie oder Ihre Partei in Ihren Wahlkampf?
Ich selber habe die Zahlen an verschiedenen Orten schon genannt. Wird rund 80'000 Franken investiert haben, bis das letzte Plakat sozusagen rausgehangen ist.
Wie viel?
So gemeint, 80'000.
Sie selber?
Ich selber, richtig.
Und die Partei? Die
Partei selber tut einen Teil finanzieren und ein Teil kommt von Dritten, von Spendern.
Also wie viel ist es insgesamt?
Insgesamt, auch das ist bekannt, ein Ständeratswahlkampf im Kanton Zürich von einer grossen Partei kostet mehrere 100'000 Franken.
Okay, also da wird das so Geld ausgegeben. Das sind nicht alle so viel. Ich meine, es gibt kleinere Parteien.
Richtig, und eine grössere Partei hat mehr Mitglieder, hat mehr Mittel, hat mehr Sympathisanten und hat darum ein grösseres Budget.
Ein SVPler ist ja als Ständerat im Kanton Zürich seit vielen, vielen Jahren nicht gewählt worden. Sie brauchen eigentlich noch bürgerliche Stimmen außerhalb von der SVP. Es geht aber die SVP gerade jetzt in dieser Phase vor allem auch auf die FDP los. Philipp Müller wird angegriffen, von der Weltwoche, von Christoph Blocher, alles natürlich orchestriert. Ist nicht gescheit, oder?
Ich muss nicht darüber reden, was die Weltwoche schreibt. Ich selber präsentiere mich als das, was ich bin. Und das ist, glaube ich, zunächst einmal ein freiheitlicher, bürgerlich denkender Mensch. Ja. Und ich bin überzeugt, dass jeder, der so einen Ständerat will, mir an die Stimme wird geben.
Nein,
Parteigeplänkel hin oder her.
Nein, das ist nicht Geplänkel.
Sie unterschätzen, glaube ich, die Entscheidungsautonomie der Bürger im Kanton
Zürich. Wieso geht denn der Christoph Blocher in seinem Teleblocher so massiv gegen den Philipp Müller los?
Und da hat man Sie den Christoph Blocher?
Ja, aber haben Sie ihn gefragt?
Ich habe ihn nicht gefragt.
Sie haben nicht gefragt. Das muss man doch einfach zur Kenntnis nehmen. Kann man doch einfach sagen, ich bin für einen freiheitlichen Staat. Und was die machen, sie müssen doch eine Strategie haben als Partei. Und Sie sollten eingebunden sein. Offenbar sind Sie das nicht.
Der Nationalratswahlkampf unterscheidet sich natürlich, das muss man auch sehen, in manchen Punkten vom Ständeratswahlkampf. Ich glaube, der Herr Noser und ich haben sehr wohl in den letzten Wochen und Monaten zum Ausdruck gebracht, dass wir unsere Zusammenarbeit gut vorstellen können. Wir haben miteinander zum Ausdruck gebracht, was unsere Vorstellung von einer freiheitlichen Vertretung vom Wirtschaftskanton Zürich ist.
Aber nochmal, ein SVPler hat es schwer im Kanton. Ich glaube, der letzte SVP-Ständerat war Hans Hoffmann. Das ist länger her. Und jetzt tun sie sich eben, die SVP sagt, wir sind die einzige Partei und so, tut sich also völlig irgendwie separieren. Im Prinzip, die SVP-Strategie läuft in eine Richtung, nämlich, dass sie faktisch keine Chance haben.
Das empfinde ich nicht so, wie gesagt, eine Ständeratswahl, eine Ständeratskandidatur ist eine Persönlichkeitswahl. Und wer mir zugelassen hat in den letzten Wochen und Monaten, der hat gemerkt, was meine Anliegen sind. Und ich sage es nochmal.
Ihre Anliegen sind einfach die SVP bringt. Also etwas Eigenes habe ich jetzt nicht gehört.
Ja, gut, ich bin nicht zufälligerweise bei der SVP, das ist ja klar. Ich habe nicht versehentlich das falsche Beitrittsformular ausgefüllt.
Eben.
Aber wenn man das ins Zentrum stellt, was für mich das Vorderste ist, nämlich eine freiheitliche Wirtschaftsordnung, und das sollte man vielleicht mal sagen, was beispielsweise der SP-Kandidat für wirtschaftsfindliche Vorlagen unterstützt hat in der Vergangenheit, dann nachher, glaube ich, sollte jeder bürgerliche Mensch in diesem Kanton merken, dass es wichtig ist, jetzt freiheitliche Vertreter in den Ständerat zu wählen.
Aber man muss ja sagen, der Wirtschaft von der Schweiz geht es ja besser als in einem anderen Land von der Welt. Also so schlimm kann es ja nicht sein. Und soziale Verantwortung, ist das nicht auch für Sie ein Thema? Sie sind eben zum Teil vertreten Sie eine Minderheit. Haben Sie kein Gefühl oder Mitgefühl oder Empathie für andere Minderheiten, die weniger Glück haben, die keine 19'000 Franken im Monat verdienen wie Sie oder mehrfacher Milliardär ist wie der Christoph?
Doch, ich habe Mitgefühl und ich kann Ihnen sagen, dass gerade weil ich selber ein Angehöriger von einer Minderheit bin, Sie sicher sein können, dass ich Mitgefühl habe und auch Rücksicht nehme auf andere, auf schwächere Mitglieder von dieser Gesellschaft. Gerade darum übrigens, gerade darum finde ich, ist es schwierig, wenn wir wenn Leute, die in der Schweiz Sozialhilfe beziehen oder zum untersten Einkommenssegment gehören, wenn wir denen nachher sagen, ja, es kommen jetzt ganz viele Leute aus dem Ausland hin, Flüchtlinge, und die kommen nachher mehr Geld über, als was sie sich selber ein Leben lang abgerackert haben. Das heisst für mich, Herr Schawinski, Mitgefühl und Empathie mit schwächeren Gliedern dieser Gesellschaft.
Das ist Neidkultur. Ich meine, es war ja vor allem die bürgerliche Seite, die die Sozialbeiträge gekürzt haben. Also es ist nicht so, dass man ihnen das wegnimmt, wie Flüchtlinge kommen, sondern wenn man das Gefühl hat, sie kommen zu viel über.
Ja, weil man das Gefühl hat, dass es zu viele Leute hat, die zu Unrecht zu viel überkommen. Weil man das Gefühl hat, dass zu viele Leute, dass es sich für zu viele Leute lohnt, nicht mehr zu arbeiten, weil man zu viel überkommt aus der Sozialhilfe. Und das geht zu Lasten von denen, die es wirklich verdient
haben. Wir haben die tiefste Arbeitslosigkeit der Welt. Irgendwie Zahlen sprechen ein anderes Bild, oder?
Was wir aber auch wissen, ist, dass beispielsweise Gemeinde Regensdorf Sozialhilfe, mehr als die Hälfte vom ganzen Budget von Gemeinde Regensdorf ist Sozialhilfe und mehr als die Hälfte davon wird von Ausländern bezogen. Ich glaube, da darf man schon eine gewisse Skepsis an den Tag legen.
Wie glauben Sie, wie wird jetzt das ausgehen? Es gibt wahrscheinlich einen zweiten Wahlgang, oder?
Das nehme ich auch an.
Ja. Jawohl. Und dass Sie auf jeden Fall im zweiten Wahlgang sind, auch wenn Sie da ziemlich abgeschlagen sind im ersten Wahlgang, dass Sie auch nochmal kommen?
Darüber reden wir dann am 18. und 19. Oktober, wenn wir das Resultat vor uns sehen, uns Chancen überlegen, Risiken, macht Sinn, nochmal in den zweiten Wahlgang gehen. Das haben wir jetzt noch nicht überlegt.
Aber dann
würde ich Ihnen jetzt an dieser Stelle auch nicht sagen.
Aber Sie könnten dann natürlich auch dafür sorgen, dass die bürgerliche Stimme, so wie sie heisst, geteilt würde, oder? Wenn Sie antreten und der Herr Josic antritt und der Herr Nose, dann würden Sie eigentlich die bürgerliche Seite möglicherweise schwächen.
Wie gesagt, über solche strategische Überlegungen, die machen wir uns dann am 18. Oktober zu Abend.
Sie haben sie schon lange gemacht. Sie müssen das ein bisschen theoretisch durchspielen. Sie wollen es einfach nicht sagen.
Das ist richtig. Ich will Ihnen das jetzt auch nicht sagen.
Gut. Also können Sie wenigstens noch sagen, was für einen Musiktitel Sie gewählt haben?
Genau. Ich habe mich nach langem Hin und Her entschieden zwischen Helen Fischer und Black Eyed Peas. Für Black Eyed Peas entschieden, I got a feeling.
Aber Sie sind eigentlich ein Fan von deutschem Schlager.
Gefällt mir sehr gut, ja.
Okay. Also, das war der Hans-Uli Vogt, unser letzter Kandidat auf unserer Wahlkampftournee von Ständeratskandidaten in unserem Studio. Einen Doppelpunkt gibt es auch nächste Woche wieder. Ihnen einen ganz guten Tag und eine ganz gute Woche.
Tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good, good night. A feeling. That tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be.
Ist präsentiert worden von der IM43 AG. In Immobilienfragen beraten wir Sie individuell, kompetent und aus einer Hand. www.im43.ch. Das ist ein Radio 1 Podcast. Mehr Informationen auf radio1.ch.